Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Wer mal versucht hat, mit schulpflichtigen Kindern in ein anderes Bundesland zu ziehen, der weiß, Bildungschancen hängen in Deutschland nicht nur stark von der sozialen Herkunft ab, sondern auch vom Bundesland. Schließlich leistet sich Deutschland nicht nur eins, sondern 16 Bildungssysteme inklusive dutzender Schulformen, kaum vergleichbarer Prüfungen und Abschlüsse. Was dann zum Beispiel dazu führt, dass ein 1er-Abi in Bremen oder Berlin so viel mit einem 1er-Abi in Bayern zu tun hat, wie ein Rennrad mit einem Hollandrad. Ein nationaler Bildungsrat sollte das ändern, etwas mehr Vergleichbarkeit, Chancengerechtigkeit im Föderalismus-Wirrwarr schaffen. Doch der ist gescheitert. Braucht Deutschland also eine grundsätzliche Reform des Bildungsföderalismus? Darüber möchten wir heute bei Campus und Karriere diskutieren, gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Brauchen wir gleichwertige Lebensverhältnisse auch in der Bildung in Deutschland? Ein echtes Zentralabitur? Und sollten die Länder dafür ein Stück ihrer Bildungshoheit vielleicht auch abgeben? Oder hat der Bildungsföderalismus, so wie er ist, auch viele Vorteile in Deutschland? Rufen Sie an 00800 4464 4464. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Mittelmäßige PISA-Ergebnisse, Lehrermangel, desaströse digitale Bildung. Schaut man sich die Dauerprobleme in Deutschlands Schulen an, dann könnte man schon den Eindruck kriegen, dass zumindest manche Bundesländer mit der Bildungspolitik ein bisschen überfordert sind. In manchen läuft es besser, in vielen eher schlecht. Und vergleichbar ist schon mal gar nichts. Und doch tun sich die Bundesländer seit Jahren schwer, daran was zu ändern. Immerhin haben sie sich jetzt auf die Einführung eines wissenschaftlichen Beirates geeinigt. Reicht das? Oder muss sich grundlegend was ändern im Bildungsföderalismus, am Bildungsföderalismus? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Und zwar unter anderem mit Robert Rau. Er ist Lehrer in Berlin, Träger des Deutschen Lehrerpreises und plädiert seit Jahren für die Abschaffung des Bildungsföderalismus. Hallo, Herr Rau.
Hallo.
Herr Rau, sind die Länder mit der Bildungshoheit überfordert?
Also die Erfahrungen der letzten Jahre sagen eindeutig ja, sie sind damit überfordert. Vor allem die Kultusministerkonferenz, die ja doch eher ein Club der mutlosen Landesfürsten ist. Und dieser gemeinsame Aufgabenpool, der immer wieder als Beispiel dafür angeführt wird, dass sich der Bildungsföderalismus bewährt und dass Vereinheitlichung geschaffen wird, der ist eigentlich eine Mogelpackung, weil aus diesem gemeinsamen Aufgabenpool sich die Bundesländer freiwillig bedienen können. Rheinland-Pfalz tut das zum Beispiel nicht. Man kann entscheiden, wie viele Aufgaben man aus diesem Pool nimmt. Man kann entscheiden, ob man die Aufgaben verändert, wie viel Zeit die Schüler bekommen zur Aufgabenbearbeitung und was das Dramatische daran ist, dass auch die Leistungen am Ende unterschiedlich gewichtet werden. Das heißt also, die Schüler, die sich dann nachher bewerben müssen, an den Universitäten mit unterschiedlichen gewichteten Leistungen antreten. Und das ist natürlich nicht gerecht.
Darüber wollen wir gleich auch nochmal en Detail sprechen. Ich möchte Herrn Michael Piazzolo in unsere Runde mit hineinnehmen, Kultusminister in Bayern von den Freien Wählern. Ich grüße Sie, Herr Piazzolo.
Grüß Sie Gott.
Herr Piazzolo, Ihr Land hat den Nationalen Bildungsrat, der mehr Vergleichbarkeit schaffen sollte, ja von Anfang an torpediert, ist ja dann auch ausgestiegen. Warum?
Nein, also Bayern hat nicht von Anfang an torpediert, sondern der Nationale Bildungsrat wurde im Koalitionsvertrag des Bundes festgeschrieben vor jetzt mehr als 2 Jahren. Und dann hat man versucht, im Rahmen der Kultusministerkonferenz und darüber in Gespräch mit dem Bund zu bestimmten Bedingungen, zu einer Einheit zu kommen. Das ist in langen Verhandlungen nicht gelungen. Und dann haben unter anderem, aber nicht nur, aber an der Spitze dann Bayern und Baden-Württemberg gesagt, das macht so keinen Sinn. Wir müssen da vorankommen und haben das Projekt in dieser Form beerdigt, aber gleichzeitig auch in der Runde der Kultusminister darüber geredet, einen Bildungsrat oder wissenschaftlichen Beirat aufzusetzen, der auf Länderbasis stattfindet und wo wir gemeinsam uns überlegen, wie wir mehr Transparenz schaffen können, wie wir zu gemeinsamen Standards kommen, wie wir Vergleichbarkeit erzielen. Ich glaube, das ist der richtige Ort und das ist auch das richtige Vorgehen.
Wir haben noch eine weitere Kultusministerin in unserer Runde, Bettina Martin, Kultusministerin in Mecklenburg-Vorpommern. Ich grüße Sie, Frau Martin.
Ich grüße Sie und alle Hörerinnen und Hörer.
Sehen Sie das genauso wie Herr Piazzolo?
Ich sehe es etwas anders. Also ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir den Nationalen Bildungsrat bekommen, dass wir uns darauf einigen können. Aber es ist so, wie es ist. Wir haben uns jetzt auf Kultusministerebene miteinander verständigt, dass wir einen Nationalen Bildungsrat oder wissenschaftlichen Beirat, wie auch immer wir ihn da nennen, gründen werden. Ich finde das sehr wichtig, dass wir wenigstens das hinbekommen miteinander, weil ich glaube, um gleich Ihre Anfangsfrage beantworten zu können, brauchen wir gleichwertige Verhältnisse auch in der Bildung in Deutschland. Diese Frage würde ich eindeutig mit Ja beantworten und ich glaube, wir Kultusministerinnen und Kultusminister müssen uns da anstrengen, dass wir das auch hinbekommen und besser hinbekommen, zu mehr Vergleichbarkeit in der Bildung in den einzelnen Bundesländern kommen.
Ich möchte einen weiteren Teilnehmer mit in unsere Runde nehmen, Jens Brandenburg, Bildungspolitiker der FDP im Bundestag. Hallo Herr Brandenburg.
Hallo Herr Götzke.
Haben Sie die Hoffnung, dass das passiert, was Frau Martin da gerade erläutert hat, mit dem wissenschaftlichen Beirat zum Beispiel, der jetzt eingeführt werden soll?
Das muss ich erstmal beweisen. Also es ist erstmal sehr schade, dass der Nationale Bildungsrat nicht zustande gekommen ist. Die Kernidee war ja tatsächlich nicht nur Bund und Länder, sondern auch externe Experten, Bildungsforscher mit an den Tisch zu bekommen, um entlang der gesamten Bildungskette von der Kita bis zur Hochschule mal über gemeinsame verbindliche Standards zu sprechen. Das hätte die KMK in all den letzten Jahrzehnten tun können und sollen. Das hat sie nicht getan. Warum das jetzt auf einmal mit diesem Beirat der KMK funktionieren soll, ich bin mal sehr gespannt. Am Ende müssen sich die Länder daran messen lassen, ob sie zu besseren Ergebnissen kommen.
Sie fordern ja eine grundlegende Reform des Bildungsföderalismus. Wollen Sie Frau Martin und Herrn Piazzolo entmachten?
Nein, es geht da nicht um Entmachten und ich finde auch diese Diskussion, die immer nur auf Bund-Länder-Zuständigkeiten, teils ja auch Kommunen fokussiert ist, etwas zu kurz gesprungen. Das eigentliche Ziel ist ja mehr Qualität in der Bildung. Und da sehen wir einfach, dass unser aktueller Bildungsföderalismus völlig aus der Zeit gefallen ist. Ja, nicht mehr Bayern mit Niedersachsen beispielsweise im Wettbewerb steht, sondern unser gesamtes Schulsystem mit Nordamerika, auch mit China und vielen anderen internationalen Playern. Und in der Zeit können wir uns einfach nicht weiter leisten, mit 16 Kleinstschulsystemen und Prüfungsordnungen und Lehrplänen aneinander vorbeizuarbeiten und das große Ziel der Qualität der Bildung bundesweit nicht zu erreichen.
Lassen Sie uns doch mal über die einzelnen Problemfelder beim Bildungsföderalismus sprechen. Das Abitur wurde ja schon angesprochen. Das ist ja eines der Kernfragen bei dem Thema. Da fängt der Streit zwischen Bildungspolitikern ja schon da an, ob wir ein Zentralabitur haben oder nicht. Herr Piazzolo, haben wir ein Zentralabitur?
Nein, wir haben kein Zentralabitur und ich glaube auch nicht, dass wir so schnell eins kriegen, weil es geht ja schon mal los, was ist das Abitur? Für manche ist es die Schlussprüfung. Für andere, wenn man es genau betrachtet, ist es natürlich, sind es die letzten 2 Jahre, weil die zählen ja, was dort an Klausuren geschrieben wird, mit in die Abiturnote hinein. Also um das jetzt bei Bayern deutlich zu machen, 2/3 werden schon ins Abitur mit hineingebracht. Ein Drittel sind dann die schriftlichen Prüfungen und die mündlichen. Also auch das muss man bedenken. Wenn man also von Zentralabitur spricht, dann müsste man die gesamte Oberstufe vereinheitlichen und wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Das betrifft Schulbücher, Lehrpläne und alles drum und dran. Das wäre eine Mammutaufgabe und da halte ich den Weg, den wir jetzt bisher eingeschlagen haben, nämlich eher Standards zu setzen, Poollösungen, sich schrittweise aufeinander zuzuentwickeln für den Besseren, als vieles über den Haufen zu schmeißen, was gut funktioniert, zumindest in vielen Bundesländern.
Aber Herr Rauer hat das ja vorhin schon angesprochen, es gibt diesen Pool, aber man muss den nicht nutzen. Was bringt der denn dann überhaupt? Kann man sich das nicht dann schenken?
Es ist ein Prozess. Sie müssen sich immer vorstellen, es gibt 16 verschiedene Bundesländer mit 16 unterschiedlichen Systemen, auch mit wechselnden Regierungen, mit unterschiedlichen Vorstellungen. Und da sind wir im Gespräch mehrmals im Jahr auf der Ebene der Kultusminister und zwischendurch auf der Arbeitsebene und versuchen, und da ist schon einiges gelungen, uns hier aufeinander auch zuzuentwickeln, Standards zu definieren, insbesondere bei der Poollösung jetzt in den zentralen, in den Kernfächern Deutsch und Mathematik, Englisch und Französisch. Das soll auch ausgeweitet werden. Aber es ist eine Zwischenstation. Da kann man auch, da stimme ich Herrn Rau zu, das eine oder andere kritisieren. Aber es ist da schon manches erreicht worden. Da gibt es auch Rückschläge, wie jetzt beim Mathematikabitur, wo dann auch drei Bundesländer nochmal neue Bewertungen vorgenommen haben. Daraus kann man etwas lernen und die Dinge weiterentwickeln. Aber ich würde nicht jetzt die Bildungssysteme von 16 Bundesländern in Frage stellen wollen und sagen, wir brauchen jetzt den Bund, der dann auf seiner Ebene versucht, ein Zentralabitur zu entwickeln. Das würde auch nicht unserem Grundgesetz und den Intentionen entsprechen.
Herr Rau, überzeugt Sie das?
Nein, überzeugt mich nicht. Seit Jahren diskutieren die Kultusminister ja in diesem Gremium und es kommt zu keinen Ergebnissen. Das Abitur muss auch neu gedacht werden und zwar auf zwei Ebenen. Einmal inhaltlich, was wollen wir eigentlich prüfen? Was macht dieses Abitur inhaltlich aus? Und zweitens auf der organisatorischen Ebene. In 4 Bundesländern gibt es 4 schriftliche Prüfungen, in den anderen 5 Prüfungen. Das heißt also, hier gibt es auch Unterschiede, die dazu führen, dass es keine Gleichstellung gibt zwischen den Schülern. Und das können nach den Erfahrungen der letzten Jahre die Bundesländer alleine nicht klären. Dazu müsste der Bund mit ins Boot geholt werden. Ohne den Bund, also auf finanzieller Ebene, werden die Bundesländer sowieso die Herausforderungen der Bildungspolitik in den nächsten Jahren nicht leisten können. Und die KMK hat eigentlich bewiesen, dass sie dazu nicht in Lage ist. Der Bildungsrat, der wäre eine Chance gewesen. Wir haben ja ein solches Gremium schon einmal gehabt. 1965 bis 1975 gab es diesen deutschen Bildungsrat, der durchaus Empfehlungen ausgesprochen hat, die berücksichtigt werden wurden. Und da hat man ein Déjà-vu, denn es geht dort auch um Lehrermangel, es geht um exemplarisches Lernen, es geht um Prognosen, die aufgestellt werden, wie viele Lehrer brauchen wir. Und das ist durchaus eine positive Erfahrung, auf die man hätte zurückgreifen müssen. Mhm. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, dass, wenn ich höre, das wissenschaftlicher Beirat, das ist ja wieder eine Möglichkeit, darüber zu diskutieren, aber Entscheidungen können diese Wissenschaftler auch nicht fällen. Man müsste eben doch die Menschen mit einbeziehen, das hat Frau Martin ja vorhin gesagt, die also auch davon betroffen sind. Lehrer, Schüler, Studenten und Lehrerverbände, das haben wir ja alles und deren Stimme sollte gehört werden, denn die kommen aus der Praxis.
Lassen Sie uns nochmal kurz beim Abitur bleiben, denn das ist ja der zentrale Streitpunkt beim Thema Föderalismus immer wieder. Mhm. Ich möchte ein weiteres Problem ansprechen. Die einzelnen Noten beim Abitur, die werden ja je nach Bundesland völlig unterschiedlich gewichtet. In einem Land können Schüler ihre 3 bis 5 schlechtesten Zensuren wegstreichen, in anderen Ländern eben nicht und erreichen damit ganz andere Notendurchschnitte. Kann man oder sollte man bei diesem einfachen bürokratischen Punkt nicht erstmal ansetzen, Frau Martin, das zu vereinheitlichen? Da muss man ja noch gar nicht über Lehrpläne etc. sprechen.
Ich bin da ganz bei Ihnen, dass man da mal drüber nachsehen müsste. Und ich glaube, wir müssen auch nicht so eine Angst haben als Kultusministerin, Kultusminister, dass uns da irgendjemand irgendwelche Kompetenzen wegnehmen will. Ich finde es in der Tat so, dass wir uns auf den Weg machen müssen, das Abitur vergleichbarer zu machen, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch die Bewertung. Und Herr Piazzolo hat es richtigerweise angesprochen, dass wir darüber nachdenken müssen. Es geht nicht nur um die Prüfung am Ende der gymnasialen Oberstufe, sondern es geht um den Weg dahin und wie die Jugendlichen vergleichbar auf das Abitur und dann auch auf die Ausbildung oder auf das Studium vorbereitet werden. Und da kann man durchaus anfangen, mal zu schauen, wie viel Grundkurse darf man in welchen Bereichen einbringen, wie viel darf man vielleicht auch wegstreichen. Das ist wirklich total unterschiedlich in den unterschiedlichen Bundesländern. Ich finde, da können wir anfangen, uns das gemeinsam anzugucken, ohne dass wir uns dabei einen Zacken aus der Kultusministerkrone brechen.
Herr Piazzolo, würden Sie da mitgehen bei diesem Vorschlag? Ist ja eine relativ konkrete Sache jetzt.
Das passiert ja schon, dass man über solche Dinge auch redet. Ich will Ihnen nur das Beispiel aber aus Bayern mal geben. Wir haben es jetzt umgestellt vom G8, vom 8-jährigen Gymnasium aufs 9-jährige. Das hat in Bayern einen politischen Prozess von beinahe 10 Jahren gebraucht. Wir sind immer noch daran, im Moment genau das zu überlegen, was wir ins Abitur reinbringen, was nicht, welche Fächer Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass diese Diskussion, die wir jetzt führen, dass über Strukturen von Bundesländern, das würde 10, 20 Jahre kosten, um einigermaßen voranzukommen. Ich würde es für viel wichtiger halten, sage ich auch ganz offen, als jetzt nur über das Abitur zu reden, eher nicht an das Ende der Schullaufbahn, sondern am Anfang uns mal Gedanken zu machen, wie es da um Deutsch geht, weil man mit der Grundschule anfängt, weil wir bringen doch schon so viel ein in die letzten Jahre von ganz unterschiedlichen Bildungsvorstellungen, dass ich das immer für zwar interessant halte, auch erstrebenswert halte, im Abitur sich aufeinander zuzubewegen, aber da im Grunde genommen so ein bisschen nur mit dem Abitur zu beginnen, und zu glauben, dass wenn dann der Bund dort die Kompetenzen hat, dass wir da schneller vorankommen, ich glaube, dass das wird den Themen und der Vielfalt nicht gerecht. Und sagen wir so, der Bund hat jetzt in letzter Zeit auch nicht bewiesen, dass er da so handlungsfähig ist. Und als letzte Bemerkung, es ist auch zu Recht meines Erachtens in einem föderalistischen Staat festgeschrieben, was wer macht. Und da sollten sich dann diejenigen, und das tun sie ja auch, die dafür zuständig sind, nämlich die Kultusminister, zusammensetzen und drüber nachdenken, wie man die Dinge verbessern kann. Aber da sind wir einfach auch von grundlegenden Vorstellungen teilweise weit auseinander. Und das sollte man auch nicht beiseite wischen. Da gibt es unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie man auch Schule organisiert. Und auch sehr unterschiedliches Niveau. Und über diese Dinge reden wir, das seit Jahren und Jahrzehnten, das kann man, wie gerade getan, auch beklagen, was alles vielleicht nicht stattgefunden hat. Ich würde es immer gerne umdrehen. Ich glaube, die Kultusministerkonferenz hat auch schon viele, viele gute Ansätze mit sich gebracht. Und es ist einiges vorangekommen, da können wir nachher gerne auch noch drüber reden.
Ja, aber wenn Sie sagen, das dauert 10 oder 20 Jahre, ist das ein Grund, es dann einfach zu lassen?
Nein, sondern ich glaube nur, dass es viele Erfahrungen gibt in den einzelnen Bundesländern, dass man auch die Bedingungen nun wirklich unterschiedlich sind. Sie können, um jetzt auch Herrn Rau anzusprechen, Sie können eine Großstadt wie Berlin auch von den ganzen Bildungskarrieren nicht vergleichen mit einer niederbayerischen Gemeinde. Und da zu glauben, dass über einen Zentralismus und einen Bundeskultusminister, der dann zentral alles vorschreibt, die Dinge besser werden und man individueller auf die Schüler eingehen kann, das bezweifle ich sehr, sehr stark. Sondern ich würde schon auf die Erfahrung der einzelnen Bundesländer setzen, die auch ihre Schüler, die Eltern, die Lehrerverbände, die übrigens auch unterschiedlich aufgestellt sind in allen Bundesländern, dass man da auf diese Erfahrungen auch setzt und nicht sagt in einer Pauschalität, unser Bildungssystem ist, so habe ich es mal gehört, ist gescheitert, ist mittelmäßig, was ich übrigens gar nicht so sehe. Ich glaube,
die PISA-Ergebnisse haben das ja gezeigt.
Mittelmäßig. Nein, haben sie nicht gezeigt.
Naja, etwas
PISA
besser als der Durchschnitt.
Ist keine große Veränderung hat stattgefunden. PISA, ich bezweifle, ich will nur eine Zahl mal nennen. Wenn Sie sich den PISA-Test anschauen, in Deutschland haben über 99% der Schüler, die ausgesucht wurden, auch teilgenommen. In Kanada, die besser sind nach den Ergebnissen, 86%. Das relativiert die Ergebnisse unglaublich. Man muss da in die einzelnen Punkte genau hineinschauen. Und PISA gegenüber den letzten PISA-Ergebnissen sind die Unterschiede nicht sehr, sehr groß. Und insofern würde ich jetzt PISA nicht zum Zeugen nehmen, dass sich unsere Bildung in Deutschland verschlechtert hat.
Aber man kann, Entschuldigung, vielleicht die Aussagen jetzt noch zum Zeugen nehmen dafür, dass es offensichtlich nicht funktioniert. Jetzt hat Frau Martin einen konkreten Vorschlag gemacht und Bayern eiert wieder herum und sagt, nee, das Abitur jetzt nicht wichtig, wir fangen jetzt mal vorne an der Grundschule zu überlegen. Nein. Irgendwo muss ja mal begonnen werden. Und das ist richtig, es ist ja auch richtig, dass das Abitur nicht isoliert gesehen werden darf. Das leuchtet mir auch ein, vor allem wenn Sie Berlin ansprechen. Ich bin ja in Berlin Lehrer und kann das durchaus unterstützen, was Sie gesagt haben. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie können wir diesen Rahmenlehrplan für alle Bundesländer so gestalten, dass sich dort alle auch wiederfinden, ohne dass das von Berlin diktiert wird. Denn wir können kein zentrales Abitur einführen, wenn wir nicht vorher die Lehrpläne vereinheitlicht haben. So funktioniert das nicht.
Frau Martin, muss man da anfangen bei den Lehrplänen in der Grundschule?
Ich möchte noch mal ein Missverständnis vielleicht mögliches ausräumen. Ich bin nicht gegen den Bildungsföderalismus, überhaupt nicht. Das war nicht, was ich hier gesagt habe. Ich finde in der Tat auch, dass die Kultusministerkonferenz ja wichtige Ansätze hat, auch gemeinsame Bildungsstandards entwickelt hat in vielen Bereichen. Und wir haben uns auf unserer Ebene der Kultusministerinnen und Minister ja auch verständigt, dass wir da weiter vorangehen wollen und auch stärker Vergleichbarkeit herstellen wollen. Und ich finde, dass dafür brauchen wir auch, da stimme ich Herrn Piazzolo zu, keinen Bundeskultusminister. Aber wir müssen uns durchaus wirklich ernsthaft miteinander auseinandersetzen, politisch auch in der Kultusministerkonferenz noch stärker als bisher darüber verständigen, wie wir Vergleichbarkeit herstellen.
So, jetzt die gemeinsamen Standards, gemeinsame Lehrpläne.
Ich finde gemeinsame Standards wichtig. Ich finde es gut, dass es wir in vielen Bereichen schon haben. Ich finde aber auch das, was Herr Rau sagte, richtig, dass diese Aufgabenpools, jetzt bin ich exemplarisch wieder beim Abitur, wo es gemeinsame Aufgabenpools gibt, aber die 16 Länder sich völlig unterschiedlich da bedienen. Das finde ich jetzt nicht ganz so sinnvoll, aber auch da haben wir uns bereits vereinbart, das ab 21 verbindlicher zu machen. Ich finde, wir müssen da einfach diesen Weg auch ernsthaft weitergehen und deswegen erhoffe ich mir von dem Nationalen Bildungsrat, den es geben wird, etwas anders als ursprünglich gedacht, erhoffe ich mir, dass wir da wirklich ernsthaft miteinander alle 16 Länder gemeinsame Wege suchen. Insofern gerne auch mehr gemeinsame Bildungsstandards und gerne auch gemeinsame Themen. Aber ich finde auch, dass wir in den unterschiedlichen Bundesländern, wie Herr Piazzolo, aber auch Herr Rau ja gerade sagte, dass wir unterschiedliche Voraussetzungen haben. Und ehrlich gesagt, ich wünsche mir, dass in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern durchaus Kinder noch Plattdeutsch lernen können, was wir als Thema haben in den Schulen. Das ist vielleicht in Bayern nicht so wichtig. Insofern.
Aber die Mathematik ist, glaube ich, überall gleich, oder?
Ja, genau. Deswegen ist es gut, dass wir da gemeinsame Bildungsstandards haben.
Das ist ja mein Punkt. Also es gibt ja sicherlich regionale Unterschiede, aber in den meisten Fächern sind die Standards oder könnten die Standards ja gleich sein, Herr Brandenburg. Sollte man dort einfach ansetzen und vielleicht auch mit Hilfe des Bundes dort gemeinsame Lehrpläne entwickeln?
Ja, absolut. Also ich würde erstmal unterteilen, weil eben auch Schulsysteme und G8, G9 alles gleich mit reingeworfen wurde.
Fangen wir mit den Lehrplänen an.
Genau, wirklich mit den Lehrplänen und auch den Bildungsstandards. Warum brauchen wir das denn überhaupt? Wir sehen doch, dass aktuell und in den letzten Jahrzehnten auch wir ein enormes Leistungsgefälle in der Bildung zwischen den Bundesländern haben. Also mal ganz konkrete Beispiele, dass Sie als Viertklässler am Ende der Grundschule in Bayern einen deutlich umfangreicheren Wortschatz erworben haben müssen, als das in Bremen der Fall ist. Oder schauen Sie sich auch später in Klassen an, mal als Neuntklässler in Sachsen sind Sie Ihren Bremer Altersgenossen ganze 2 Jahre in den Lesefähigkeiten voraus. Da sind also enorme Unterschiede. Der Punkt Vergleichbarkeit wurde eben schon angesprochen. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja sogar schriftlich noch bestätigt, dass die Abiturnote zwischen den Bundesländern nicht mehr vergleichbar ist. Und das gibt natürlich eine enorme Chancenungleichheit mit Blick auf Hochschulzugangsberechtigungen, auch mit Blick auf Ausbildungsplätze. Und das können wir uns einfach nicht weiter leisten. Deshalb ist es richtig, an solchen Bildungsstandards, vor allen Dingen verbindlichen Bildungsstandards, endlich mal zu arbeiten. Und ja, in manchen Fächern, eben wurden sie angesprochen, gibt es die ja, aber die sind zum Teil einerseits häufig sehr veraltet, also in Deutsch beispielsweise, einen Bildungsplan aus dem Jahr 2003, da kannten wir Smartphones, Tablets und so weiter noch nicht. Wie soll da das Thema digitale Kommunikation überhaupt stattfinden, wenn das in solchen Plänen nicht drinsteht? Und es wäre das Mindeste dann zu sagen, wir machen dann zumindest ganz am Ende mal zentrale Abschlussprüfungen und da kann es nicht wie bisher sein, dass sich jedes Land die Aufgaben selbst nochmal raussucht und dann die einen den Taschenrechner haben, die anderen nicht, die einen bekommen das Wörterbuch dazu und vielleicht mehr Zeit, die anderen wiederum nicht. Nein, wir brauchen da eine direkte Vergleichbarkeit mit verbindlichen Standards und es ist höchste Zeit, dass das endlich passiert.
Nun lassen Sie uns über den Bildungsrat, nationalen Bildungsrat oder das, was die Kultusminister dort nun untereinander schaffen wollen, diskutieren. Herr Piazzolo, dieser nationale Bildungsrat, wie er ursprünglich geplant war, der hätte ja genau das umsetzen und festlegen können, Kernlernpläne schaffen können, die die Länder dann alle gemeinsam umzusetzen haben. Waren Sie auch deshalb dagegen, gegen einen nationalen Bildungsrat?
Nein, sondern es ging darum, dass über ein Jahr darüber geredet wurde, wer welche Stimmenanteil bekommt, wie viele Stimmen der Bund erhält, ob die Kommunen Stimmen erhalten bei einem Gremium. Das ist ja vorher auch schon erwähnt worden, dass im Wesentlichen Empfehlungen aussprechen soll und keine Entscheidungen. Und da merkt man dann doch, wie zäh es ist und wie schwierig es ist. Und vielleicht, ich möchte gar nicht von Misstrauen sprechen, das war gar nicht vorhanden, weil man sich in dem Bereich eigentlich ganz gut kennt und durchaus auch schätzt, übrigens auch die Kollegen des Bundes, sondern dann merkt man, es geht nicht voran und man verliert Zeit. Die Idee, die Grundidee halte ich für sehr vernünftig, dass man sich wirklich auch der Wissenschaft bedient, dass man wissenschaftlichen Rat sich einholt und versucht, bei den Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben, gemeinsame Standards, Vergleichbarkeit, natürlich auch da voranzukommen. Insofern glaube ich, dass der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, auch der richtige ist. Nur wir sollten, und da sind wir uns auch einig, auch mit Kollegin Martin, wir müssen jetzt die Zeit, die wir vielleicht verloren haben, gemeinsam wieder versuchen einzuholen und auch zügig da vorankommen, was diesen wissenschaftlichen Beirat oder Bildungsrat anbetrifft.
Herr Rau, kann dieser wissenschaftliche Beirat das Gleiche leisten, was der nationale Bildungsrat hätte leisten können? Ist das vergleichbar oder wird das ein Gremium sein, das keine Relevanz hat?
Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich wollte nochmal zu Bayern sagen, das ist natürlich der Treppenwitz der deutschen Bildungspolitik, dass die CSU sich erst 2017 für diesen nationalen Bildungsrat einsetzt. Das versucht auch noch in den Koalitionsvertrag der GroKo mit einzubringen, 2018. Und dann 2019 sich da als erstes für einsetzt, dass dieser Rat nicht zustande kommt, bevor er überhaupt sich konstituiert hat. Also das muss man wirklich mal erklären, aber das kann vielleicht die CSU besser erklären, die sich ja von Anfang an dafür auch eingesetzt hat. Dieser wissenschaftliche Beirat ist immerhin ein möglicher Weg, aber der Nationale Bildungsrat, der hätte eben bedeutet, dass von allen Seiten Experten am Tisch sitzen, also auch die Bildungsexperten aus dem Bund. Denn ich habe es ja vorhin schon gesagt, ohne den Bund werden die Länder zukünftig die Herausforderungen in der Bildungspolitik nicht leisten können. Der Lehrermangel macht an keiner Grenze halt. Mecklenburg-Vorpommern, das habe ich gerade hier auch von Frau Martin gehört, wird mit einem eklatanten Lehrermangel zu kämpfen haben, weil viele in Pension gehen. Das ist in Berlin genauso und wir können zukünftig nicht alle Lehrerstellen mit Quereinsteigern füllen. Auch die werden irgendwann zu Ende gehen. Das heißt also, wir brauchen hier eine einheitliche Bildungsplanung, auch in der Lehrerausbildung, damit die Bundesländer sich nicht gegenseitig die Lehrer abwerben, weil der eine verbeamtet oder der andere besser zahlt.
Und es fängt ja schon damit an, dass manche Lehrer nicht von Bundesland zu Bundesland umziehen können, weil die Ausbildung halt nicht akzeptiert wird. Müsste man nicht auch da erstmal anfangen?
Genau, die Lehrerbildung müsste auch vereinheitlicht werden. Es müsste auch eine einheitliche Bezahlung erfolgen, damit sich die Bundesländer sich nicht gegenseitig die Lehrer abwerben. Berlin ist zum Beispiel das einzige Land, was nicht verbeamtet. Das ist ein Standortnachteil. Ich habe das vorher auch nicht so gesehen. Aber die Referendare, die hier ihre Ausbildung abschließen, sind ja auch
nach Brandenburg.
Genau, die gehen nach Brandenburg. Dann hat man versucht, das durch die Drehtürverbeamtung zu verhindern. Das ist auch nicht so richtig gelungen. Das muss alles vereinheitlicht werden und vor allem auch die gesamte Lehrerausbildung, die ja an den Universitäten zum Teil das fünfte Rad am Wagen ist, auch das muss verändert werden, damit der Lehrerberuf wieder attraktiver ist. Es kann nicht sein, dass wir keine Menschen finden, die diesen Lehrerberuf ausüben wollen, weil die Rahmenbedingungen so miserabel sind.
In anderen Ich will da mal gezielt widersprechen, weil das geht da natürlich schon sehr, sehr weit. Also natürlich bin ich voll dabei, wenn es heißt, Lehrerberuf attraktiv zu machen und auch sich Gedanken zu machen, wie man Lehrer gewinnt. Aber jetzt da so zu weit zu gehen und zu sagen, wir brauchen eine einheitliche Bezahlung über ganz Deutschland hinweg, dann kommt man nicht nur dazu, die Bildung zu zentralisieren, sondern dann wollen wir auch den gesamten öffentlichen Dienst zentralisieren. Nur haben wir unterschiedliche Verhältnisse. Es kostet allein die Semmeln schon in München einen anderen Preis als in Berlin und schon gleich ganz anders als vielleicht auf dem Land in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir schon durchaus in Bayern, in einem Flächenstaat, durchaus Schwierigkeiten und versuchen das zu vereinheitlichen. Aber zu sagen, jetzt ist es das Allerwichtigste oder sehr wichtig, dass wir zentral festlegen, was jeder Beamte an jedem Ort zu verdienen hat, dann werden wir mit diesen Diskussionen in den nächsten 5 Jahren keinen Schritt vorankommen. Das sage ich bewusst, lieber die kleinen und vernünftigen Schritte, die auch in der Kultusministerkonferenz, wo auch entsprechendes Wissen und Vertrauen aufgebaut worden ist, als jetzt Luftschlösser zu bauen von einem Zentralstaat, den Frankreich auch nicht richtig hinkriegt, wie wir sehen. Also da wäre ich sehr zurückhaltend, im Grunde genommen jetzt viele, viele Jahrzehnte Erfahrungen zur Seite zu schieben.
Also wir haben in Berlin die Erfahrung gemacht nach der Wiedervereinigung, dass wir in Ost- und in West-Berlin gerade die Beamten und die Angestellten gleich bezahlt haben, um zu verhindern, was jetzt entsteht, dass also das eine Bundesland das andere, die Lehrer des anderen Bundeslands abwirbt. Die kleinen Schritte, von denen Sie sprechen, das ist der föderative Kurzstreckenlauf. Wir brauchen die langen Linien in der Bildungspolitik. Und wir haben so lange diskutiert und immer wieder davon gesprochen, wir brauchen Vereinheitlichung, Vereinheitlichung. Und es ist nicht gekommen. Und deswegen wäre der Nationale Bildungsrat, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, das wäre eine große Chance gewesen.
Ich würde da gern nochmal auf den Nationalen Bildungsrat, Dankeschön, mich nochmal beziehen. Es ist noch überhaupt gar nicht vereinbart, wie wir diesen Nationalen Bildungsrat aufstellen oder wie auch immer wir ihn da nennen. In der Tat bin ich auch der Meinung, dass wir dringend Vertreterinnen und Vertreter der Bundespolitik dabei haben müssen, wenn es um Themen geht, die auch den Bund betreffen. Weil nochmal, Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist noch gar nicht verhandelt. Ich glaube, wir Kultusministerinnen und Kultusminister müssen uns jetzt schnellstens daran machen, diesen Nationalen Bildungsrat so aufzustellen, dass er uns wirklich die Möglichkeit gibt, Expertinnen und Experten anzuhören. Ich finde nämlich, wenn wir PISA-Ergebnisse vorliegen haben, sollten wir uns nicht nur gegenseitig messen, wer war der Beste und wer vielleicht nur im Mittelfeld, sondern wir müssen uns gemeinsam darüber austauschen mit Expertinnen und Experten und gern auch mit Leuten aus der Praxis, mit Lehrerinnen und Lehrern, Vertretern von Schülerinnen und Schülern darüber nachdenken und diskutieren, was folgt denn jetzt für unsere Bildungslandschaft aus diesen Ergebnissen. Und das sollten wir im Nationalen Bildungsrat machen. Und das ist noch überhaupt nicht fest, wie wir den aufstellen. Ich hoffe und plädiere jetzt, dass wir als Kultusminister uns da schnell ranmachen und diesen Nationalen Bildungsrat aufsetzen, dass er Sinn macht. Ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben.
Ich will da mal ein ganz kurzes Beispiel geben. Wir haben hier vor einigen Wochen eine Sendung gemacht über die Lehren, die eben aus der PISA-Studie gezogen werden sollen. Und da hat man gesehen, ein zentraler Punkt, alle erfolgreichen Länder bei der PISA-Studie, die haben eine verbindliche Vorschule oder wie immer man das nennen möchte. Wäre das so ein Punkt, der zentral von einem Nationalen Bildungsrat oder wie auch immer beschlossen und dann auch umgesetzt werden müsste, Herr Brandenburg, Herr Rau. Herr Brandenburg, sind Sie noch da?
Ja.
Herr Brandenburg, sehen Sie das so? Wäre das so ein Punkt?
Also ich weiß nicht, ob das die erste Forderung sein muss. Es wäre erstmal wichtig, sich wirklich auf diese gemeinsamen Standards zu einigen. Aber es stimmt absolut, dass man insbesondere in der frühkindlichen Bildung einen großen Fokus darauf legen müsste. Vielleicht mal zur Frage insgesamt, wie denn so ein moderner Bildungsföderalismus aussehen sollte und wer da welche Rollen hat, weil auch das ja in einem solchen Nationalen Bildungsrat immer wieder eine große Frage sein wird. Wir Freie Demokraten haben ja stark vorgeschlagen zu sagen, lasst uns doch den Bund oder die Bundesebene, auch die Gemeinschaft der Länder gemeinsam zu der Ebene machen, die die Ziele definiert, die Standards definiert und durchaus auch dem Bund die Möglichkeit gibt, in der Finanzierung zu unterstützen, weil wir einfach sehen, dass die Kosten von guter Bildung bisher im Wesentlichen ja Lehrerbesoldung auf Landesebene liegt, die Kosten von schlechter Bildung im Wesentlichen Sozialausgaben aber auf Bundesebene, das heißt die Länder finanzieren strukturell zu wenig in der Bildung. Da soll der Bund unterstützen können. Dann lasst uns zweitens den Ländern die Möglichkeit geben, auch als Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, nie wieder eine zentrale Macht, die bundesweit die Lehrpläne entscheidet, den Ländern zu sagen, wie wollen sie das in Lehrpläne, in Lehrerstellen etc. übersetzen. Und dann drittens möglichst viel Freiheit und deutlich mehr Freiraum, als das bisher der Fall ist, den Schulen vor Ort geben. Sie haben ja eben das Thema Plattdeutsch im Norden angesprochen. Ist ja nicht nur Dialekte so als eine Frage, sondern auch Regionalgeschichte beispielsweise. Auch unterschiedliche Schulen, die auf Initiative einzelner Lehrkräfte nochmal zu anderen Wegen kommen können, um die Ziele zu erreichen. Lasst uns da also insgesamt mehr Freiraum und Innovationspotenzial vor Ort nutzen. Aber klar muss sein, dass die Ziele am Ende erreicht werden müssen. Und um das transparent nachvollziehen zu können, brauchen wir eben diese einheitlichen Standards. Und das ist aus meiner Sicht deutlich, deutlich wichtiger als manche Frage, die jetzt hier angesprochen wurde, von der Lehrerbesoldung bis hin zu den Schulsystemen. Auch die Vorschule, es hängt am Ende davon ab, wie man es umsetzt. Aber diese Standards, das ist das, was wir auf Bundesebene leisten müssen.
Was halten Sie von diesen doch sehr konkreten Vorschlägen, Frau Martin, vom Kollegen von der FDP?
Also vielleicht erstmal zu Ihrer Frage Vorschule. Ich finde, wenn wir uns auf der Landkarte anschauen, ist es ja schon super gelungen in den letzten Jahren, man muss sagen letzten Jahrzehnt, dass ganz viele Kinder, und zwar der allergrößte Teil, das Jahr vor der Schule ja in Kitas ist. Deswegen Bildung fängt ja nicht erst in der Schule an, Bildung fängt im Elternhaus an und dann vor allen Dingen in der Kita. Und Kitas sind Bildungseinrichtungen und das müssen wir so denken. Diese Bildungskette beginnt nicht erst mit der Einschulung. Und deswegen hat unser Land in Mecklenburg-Vorpommern jetzt zum Beispiel zum 1.1. den Kita-Besuch beitragsfrei gestellt, und zwar für alle, Kita und Hort, für alle Kinder, die gehen beitragsfrei in die Kita, weil für uns ist Kita Bildung, für uns ist Kita nicht Aufbewahrung. Insofern glaube ich, ist diese Forderung nach einem verbindlichen Vorschul, ja, kann man drüber reden, aber ehrlich gesagt, für mich ist es wichtig, wir müssen Kita mitdenken, wenn wir über Bildung denken. Und was die gemeinsamen Ziele in Bildung angehen, sage ich ja, wir müssen uns gemeinsam, die Kultusministerinnen und Minister, darüber verständigen. Und das tun wir seit Jahren. Darüber muss politisch auch gesprochen werden, was sind eigentlich die Ziele. Weil wir leben in einer völlig neuen Welt. Wir leben nämlich in der digitalen Welt. Darüber haben wir noch gar nicht geredet heute. Das ist auch ein anderes Feld. Aber das heißt schon, wir haben ganz neue Aufgaben, was Bildung angeht. Darüber müssen wir sprechen. Und da kann ja jedes Land seine eigenen Akzente setzen. Aber ich möchte auch mal sagen, was gelingt. Wir haben den Digitalpakt geschlossen. Im letzten Jahr haben die Bundesländer gemeinsam...
Hat aber auch jahrelang gedauert. War nicht so einfach.
Also es hat lange gedauert, aber wir haben das Geld, 5 Milliarden für digitalen Ausbau in den Schulen. Gemeinsam haben wir uns darauf geeinigt, wie wir das einsetzen, und dass wir es einsetzen, das ist ein Riesenfortschritt. Wir haben das Kooperationsverbot gelockert im letzten Jahr. Wir haben das Grundgesetz verändert, um die Kooperation zwischen Bund und Ländern in der Bildung zu verbessern. Also ich möchte jetzt auch ein bisschen die Negativität rausnehmen. Wir haben schon viel geschafft, und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, wenn wir uns darauf konzentrieren, auch weiterhin gemeinsam Verbesserungen hinzukriegen.
Was muss sich ändern am Bildungsföderalismus in Deutschland? Heute unser Thema bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wir diskutieren mit Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo, der Kultusministerin in Mecklenburg-Vorpommern Bettina Martin, dem bildungspolitischen Sprecher der FDP Jens Brandenburg und dem Lehrer Robert Rau und mit einem ersten Hörer, Herrn Hesse, Michael Hesse. Ich grüße Sie, Herr Hesse.
Hallo.
Ja, ich höre Sie. Was ist Ihre Meinung zu unserem Thema?
Ich würde einfach mal in Frage stellen wollen, wofür ich denn noch die Kultusminister brauche. Ich würde eigentlich auf Föderalismus-Ebene der das komplett verzichten wollen, weil sie offensichtlich die letzten Jahre nur Geld verbrannt haben, Machterhalt betrieben haben und eben eigentlich nur auf der Bremse stehen.
Warum? Warum sehen Sie das so? Das ist ja ein sehr radikaler Vorschlag.
Ja, also wir sehen, dass ja auf Bundesebene die Abschlüsse nicht vergleichbar sind, die Lehrer von einem Bundesland nicht andere wechseln können, weil sie nicht anerkannt werden. Es gibt gesamtwirtschaftlich eigentlich nur noch Schaden für die Bundesrepublik.
Und Sie sehen keine Vorteile. Wir haben ja heute über regionale Unterschiede gesprochen, über Plattdeutsch, über regionale Geschichte.
Das ja, das kann man ja aber auch, wenn man es oft zentral macht, immer noch kann man noch Individualitäten mit einbringen. Das heißt ja nicht, dass alles von oben von Berlin aus durchdiktiert wird.
Ja, dann gebe ich das doch gerne mal weiter an Herrn Rau. Würden Sie auch so weit gehen und sagen, Kultusminister der Länder abschaffen?
Also ich bin der Meinung, dass der Bildungsföderalismus in der derzeitigen Form sich überlebt hat. Wie man das im Einzelnen institutionell gestalten sollte, darüber muss man diskutieren. Mein Vorschlag wäre, einen solchen nationalen Bildungsgipfel einzuberufen oder nationalen Rat, der dann die Vereinheitlichung führt. Das heißt, gleiche Abschlüsse, gleiche Schularten, gleiche Lehrpläne und vor allem auch die Vereinheitlichung der Fächer, der Versetzung. Und wenn jetzt einer von einem Bundesland ins andere zieht, die Lehrerausbildung vereinheitlichen und dass diese Regionalspezifika, von denen jetzt gerade gesprochen worden ist, dass die Institute für Lehrausbildung übernehmen. Das heißt also Institute, die es in einzelnen Bundesländern ja auch schon gibt, dass man die ausbaut, dass man die abkoppelt von den Universitäten, dass man die Lehrerausbildung hier konzentriert und zwar in ihren drei Phasen. Einmal in der Universität, dann später in der zweiten Lehrerausbildung, das sogenannte Referendariat und dann in der Lehrerweiterbildung, denn Digitalisierung, das betrifft ja auch die älteren Kollegen, die jetzt nicht an den Universitäten sind. Und man könnte dann einen Rahmenlehrplan schaffen, um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Ein Rahmenlehrplan, der seinen Namen verdient. Geschichte, mein Fach zum Beispiel, da könnte also die Vorgabe sein, der Standard, die Kennzeichen des Absolutismus, Klasse 8 wäre das Thema. Und dann können meinetwegen in Bayern sich die Schüler mit dem bayerischen Kurfürsten Max Emanuel beschäftigen und hier in Berlin und Brandenburg mit Friedrich dem Großen und dem aufgeklärten Absolutismus. Und niemand würde da einen Schaden nehmen, denn dieses Argument, dass also, wenn wir etwas vereinheitlichen, immer sofort der Reflex kommt, der Bund diktiert von oben und schafft ein bürokratisches Monster, ist eigentlich immer der Reflex, den wir ja von den Bundesländern schon erwarten, weil sie eben glauben, dass die Bildungshoheit ihnen genommen wird. Aber wenn wir oder wenn die Bundesländer oder die Kultusminister und Ministerinnen nicht über den Schatten springen, dann werden sie langfristig auch ihre Kultushoheit verlieren.
Herr Piazzolo, wie gesagt, ein sehr radikaler Vorschlag. Was entgegnen Sie, Herrn Hesse?
Auch an Herrn Hesse. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so die Sorgnis, dass wir vieles immer sehr, sehr schwarz malen. Wir haben in Deutschland die in Europa beinahe niedrigste Jugendarbeitslosigkeit. Wenn ich da in andere Zentralstaaten hineinschaue, ob das jetzt Frankreich ist, höhere Jugendarbeitslosigkeit, Großbritannien, die sehr, sehr viel zentral organisieren, zumindest in England, aber
das
auch
hat
in
aber,
andere
Das hat mit der beruflichen Bildung zu tun. Die ist ja einheitlich.
Die ist ja bundeseinheitlich. Nein, das hat natürlich auch sehr stark mit unserer Schulbildung zu tun und mit dem, was dann die jungen Leute an die Universität mitbringen und wie sie später sich zurechtfinden. Also es entsteht ja so der Eindruck, als ob wir hier im Grunde genommen in einem Land sind, wo Bildung überhaupt nicht funktioniert.
Darum geht es ja nicht.
Schon ziemlich deutlich die Diagnose des Hörers, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, dass die Kollegen insgesamt als Kultusminister eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen. Auch wir, um es nur in Bayern jetzt deutlich zu machen, geben jedes Jahr über 13 Milliarden in Bildung aus. Ein Drittel des gesamten Haushaltes ist ein ganz entscheidendes Thema. Wir nehmen diese Aufgabe sehr, sehr ernst. Und ich glaube auch, dass insgesamt in Deutschland das Bildungsniveau unserer jungen Menschen nicht schlecht ist, dass sie gut darauf vorbereitet sind, auf das, was sie erwartet in großen Teilen. Und deshalb wehre ich mich immer so ein bisschen gegen diese gesamte Pauschalkritik, wo man sagt, jetzt die Jahrzehnte des Bildungsföderalismus waren schlechte Jahrzehnte. Ich würde es anders sehen. Ich glaube, da ist sehr viel Gutes passiert. Es ist auch Gutes dran, und das tun wir auch, in die anderen Bundesländer zu schauen, Best-Practice-Beispiele zu haben, auch Unterschiedliches auszuprobieren. Was wäre denn, wenn der Bund in die falsche Richtung marschiert? Dann ist es in allen 16 Bundesländern schlecht. Also insofern, glaube ich, muss man mal sorgfältig unterscheiden. Die Dinge, und das tun wir in der Kultusministerkonferenz, schauen, was wir gemeinsam machen können, wo es aber auch Unterschiede gibt, wie der Kollege von der FDP zu Recht gesagt hat, auch regionale Dinge weiter die Freiheit zu lassen und dann versuchen, Standards zu entwickeln, Vergleichbarkeit und auch die Qualität. Ein letzter Satz, wenn vorher gesagt worden ist, dass Sachsen, und das ist richtig, bei den Neunklässlern 2 Jahre eben in den Standards in Niveau weiter ist als ein anderes Bundesland, dann muss man schon sagen, wo sollen dann die Standards sein? Ich glaube, Sachsen und auch andere Bundesländer, auch Bayern, wir wollen diese Qualitätsstandards erhalten und nicht irgendwo dann in der Mitte es absenken. Das sind schon ganz entscheidende Fragen und da braucht es auch ein bisschen Zeit.
Ja, Best Practice, also man könnte natürlich auch sagen, alle Bundesländer sollten sich dann an dem Vorbild Bayern orientieren, aber das funktioniert ja nicht, oder?
Nein.
Frau Martin,
war nicht die Idee.
In der Mitte sich einigen bei der Qualität oder Best Practice Bayern oder Sachsen, was sagen Sie?
Also ich finde Best Practice immer einen guten Punkt, sich auch zu orientieren, nicht nur vielleicht innerhalb des eigenen Landes, sondern vielleicht auch mal außerhalb der deutschen Grenzen. Da gibt es nämlich tolle Bildungssysteme. Aber ich möchte auch sagen, was ist Qualität? Darüber müssen wir uns auch mal unterhalten hier. Ist die Frage, dass die soziale Herkunft ganz entscheidend den Bildungserfolg entscheidet. Ist das gut? Ich finde nein. Also unser Bundesland zum Beispiel legt großen Wert darauf und wir sind da auch sehr erfolgreich, das kann man auch messen und das wurde auch gemessen, dass es eben der Bildungserfolg nicht mehr so erheblich von der sozialen Herkunft abhängt. Da können auch wir besser werden, aber das ist ja auch nochmal eine Messlatte und insofern, ich glaube, darüber müssen wir auch mal reden. Wir reden hier von Qualität. Was ist eigentlich Qualität? Sind wir uns da einig? Weiß ich nicht.
Ich möchte eine weitere Hörerin mit in unsere Runde nehmen, Frau Freimadel aus Berlin. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Sie haben uns geschrieben oder gesagt, Sie sind seit 20 Jahren Lehrerin in Berlin. Was ist da Ihre Meinung, Ihr Blick auf unser Thema Bildungsföderalismus?
Ja, also ich möchte erstmal danken, dass dieses wirklich wichtige Thema im Radio kommt, weil ich meine, dass in den letzten Jahren, also ich kann nur für Berlin sprechen, die Lesekompetenz und auch das Schriftdeutsch meiner Schüler und Schülerinnen immer schlechter geworden ist. Und ich fände es grundsätzlich ganz gut, wenn es ein Zentralabitur in den Kernfächern eben so auch in Deutsch gäbe, damit Schüler, die dann eine Uni-Karriere machen sollen, wollen, auch wirklich ihre Klausuren adäquat schreiben können und nicht, wie ich es teilweise von Uni-Dozenten höre, also schrecklichstes Deutsch schreiben. Und das hängt schon mit Bildungsstandards zusammen, die wir in Berlin haben. Wir haben zum Beispiel seit über 10 Jahren überhaupt kein Prozente mehr für die Punkte in der Klausur abgezogen werden. Kein Fehlerquotient mehr, Entschuldigung. Und das ist ein großes Problem. Also man kann inzwischen relativ schlechte Texte im Abitur abliefern, die ja immer noch mit der Hand geschrieben werden, wo ich mich dann auch frage, was ist mit unserem Digitalisierungspakt, wenn im Abitur handschriftliche Leistung erfordert wird. Das muss einfach auch von den Schülern erbracht werden können. Und die können teilweise nicht mal mehrere zusammenhängende Sätze fehlerfrei schreiben. Also auch nicht im Abitur.
Was würde das Zentralabitur daran konkret ändern, aus Ihrer Sicht?
Ich denke, dass es erstmal zeigen würde, wo, also in welchen Bundesländern wirklich dieses Schriftdeutsch erbracht wird und dass da dann vielleicht auch wieder Bildungsstandards angeglichen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in allen Bundesländern dieser Fehlerquotient abgeschafft worden ist, wie in Berlin, aber das weiß ich natürlich nicht.
Das ist ein ganz konkreter Punkt. Was sagen Sie dazu, Herr Rau? Also ist das Zentralabitur da wirklich die Lösung? Also um erstmal zu schauen, okay, wo stehen die einzelnen Bundesländer und was muss ich daraufhin dort ändern?
Also ich bin da ganz bei meiner Kollegin, die kritisiert, dass dieser Fehlerquotient abgeschafft worden ist. Das führt natürlich dazu, dass wir solche Fehler jetzt in Anführungsstrichen übersehen und die Schüler mit schlechteren Voraussetzungen an die Uni wechseln. Und dafür bedarf es einheitlicher Standards. Das muss einheitlich auch festgelegt werden, weil wir haben eine Benachteiligung der Schüler, die dann sich an der Universität bewerben. Es geht ja nicht darum, das Bildungssystem schlecht zu reden, wenn wir den Bildungsföderalismus kritisieren, sondern es geht um eine Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit beginnt eben mit der Vereinheitlichung der Prüfungsleistungen und der Abschaffung der unterschiedlichen Gewichtung. Und die Standards, die müssen konkret vereinheitlicht werden und dann auch umgesetzt werden, damit eben alle die gleichen Chancen haben. Und das bedeutet eben auch, dass sie am Ende vernünftig schreiben können.
Ich möchte da aus einer Mail zitieren zum Thema Abitur nochmal, weil das offenbar sehr viele Hörerinnen und Hörer bewegt. Da schreibt uns ein Hörer: Da mein Vater Berufsoffizier bei der Bundeswehr war, besuchte ich 4 Gymnasien in 4 verschiedenen Bundesländern. Beim Wechsel von Rheinland-Pfalz nach Bayern mit 12 fiel ich zurück und musste ein Jahr wiederholen. Nach dem Wechsel nach Baden-Württemberg mit 15 war ich dort Spitze und wählte Leistungskurse Latein und Kunst. Letzterer wurde beim Wechsel nach Niedersachsen nicht angeboten. Mit meiner alternative Geschichte kam ich nicht zurecht. Ich wiederholte wieder ein Jahr. Das Abi mit Note 1,9 hat mich 2 Zusatzjahre gekostet. Können wir so weiterarbeiten in Deutschland, Herr Brandenburg?
Nee, sicher nicht. Also gerade die Umzüge betrifft ja nicht nur Lehrkräfte, sondern wie in dem Fall durchaus Familien und Schüler, die zwischen den Bundesländern umziehen. Das darf nicht mehr zur Katastrophe für die Schüler selbst werden. Ganz im Gegenteil, da müssen wir auch mehr regionale und bundesweite Mobilität schaffen. Das können wir erreichen, indem sich die Länder endlich mal auf gemeinsame Standards einigen und verbindliche Prüfung dann am Ende. Und vielleicht auch dazu nochmal ganz konkret, Herr Piazzolo hat ja eben so ein bisschen die Befürchtung geäußert, man würde sich da eher an unteren Standards orientieren. Das darf natürlich nicht der Fall sein. Unser Ziel ist ja am Ende mehr Qualität für alle zu schaffen, sodass die Bildungschancen eines Schülers eben nicht mehr davon abhängen, wo man zur Schule geht, in welchem Bundesland, sondern bundesweit einheitliche Standards, die auch Mindeststandards garantieren. Und bei solchen Mindeststandards ist natürlich auch die Landesregierung Bayern nicht davon abgehalten, im Einzelfall dann darüber hinauszugehen und höhere Standards zu erfüllen. Ganz im Gegenteil, es geht ja darum, diese Transparenz zu schaffen, das Mindestniveau auf relativ hoher Ebene zu definieren und möglichst viel Freiraum vor Ort zu geben, weiter darüber hinauszugehen. Und ein konkretes Beispiel, was mich im Moment in der Praxis sehr beunruhigt, in der Bildungspolitik. Frau Martin, Sie haben eben den Digitalpakt Schuljahr angesprochen. Es ist gut, dass er jetzt endlich da ist. Längst überfällig. aber auch da deutlich zu kurz gesprungen. Also es sind 5 Milliarden Euro des Bundes über 5 Jahre verteilt. Es hat lange gedauert, ihn auszuverhandeln. Und jetzt am Ende, auf Druck der Länder, war es nur möglich, festzuhalten im Grundgesetz schon, dass gar nicht in die Qualität der Bildung investiert werden darf, sondern nur in die Bildungsinfrastruktur. Es hat auch jetzt in der praktischen Umsetzung zur Folge, dass die Bundesgelder nach der Vereinbarung mit den Ländern nur ausgegeben werden können für bessere Bildungshardware, also WLAN beispielsweise oder einen neuen Beamer einzustellen. Aber Personalinvestitionen, also Weiterbildung von Lehrkräften beispielsweise oder auch IT-Kräfte an den Schulen, die sich um die Wartung dieser Geräte kümmern oder langfristig Gelder zur Verfügung zu stellen, damit die Geräte in ein paar Jahren auch erneuert und aktualisiert werden können, all das ist bisher nicht möglich, auch mit diesem Digitalpakt Schule nicht. Und das zeigt, wie kurzsichtig da einiges, was aktuell in der Debatte ist, funktioniert.
Ich möchte einem letzten Hörer die Gelegenheit geben, sich einzubringen. Herr Bauer aus Frankfurt ist in der Leitung. Hallo, Herr Bauer.
Ja, guten Tag in die Runde.
Ganz kurz, Ihre Meinung zu unserem Thema.
Ja, meine Meinung ist Abschaffen der 16 Bildungsministerien oder eigentlich prinzipiell der Bundesländer, dass sie eigentlich in der heutigen Zeit keine Daseinsberechtigung mehr haben. Man sollte doch mal ausrechnen, wie viel Geld es sparen würde, wenn nicht 16 Leute versuchen würden, das runde Rad neu zu erfinden, sondern wenn man das Geld dann wirklich in zukunftsfähige Sachen investieren würde, weil in vielen Punkten, auch nicht nur in der Bildung, sollte man doch als Deutscher mal ins Ausland gucken, wo das Ausland Sachen besser macht wie wir und nicht immer versuchen, im eigenen Saft zu schmoren, weil die Welt ist halt ein bisschen größer als die 16 Bundesländer von Deutschland und in vielen Bereichen zeigt uns das Ausland, ob es Rente ist oder sonst wo, dass es uns überlegen ist und bessere Lösungen hat. Und oft wird aus Tradition gesagt, wir können ein bestehendes System nicht verändern, weil wir es ja immer so gemacht haben. Wenn wir dieses immer so gemacht weitergeführt hätten, würden wir heute nicht über Bildung reden, weil die meisten heute keinen Bildungsabschluss hätten, sondern weil wir immer noch auf dem Feld zu 80% arbeiten würden und mit dem Pferd unterwegs wären. Um es mal kurz zu fassen. Das ist das Grundproblem, was ich an der ganzen Diskussion sehe. Genauso bei der Vergleichbarkeit sollte man auch Gleichen mit Gleichen vergleichen. Das heißt, Mittelschichtsschüler aus Norddeutschland mit Mittelschichtsschülern aus Bayern und nicht sozial schwache Menschen aus bestimmten Gegenden des Landes mit sozial starken, also sozioökonomisch gleich mit Gleichen. Und als letztes sollte man auch mal hingehen zu gucken, ob der bayerische Schüler oder der Norddeutsche, je nachdem welches Bundesland, den besseren Studienabschluss gemacht hat.
Herr Bauer, Sie hören, da kommt jetzt schon so ein bisschen die Musik. Wir nähern uns den Nachrichten. Ganz herzlichen Dank für Ihre Meinung zum Thema. Wieder eine etwas radikalere, ganz Abschaffen der Bundesländer, nicht nur der Kultusminister. Wir haben heute über den Bildungsföderalismus in Deutschland diskutiert, was sich ändern soll, was sich ändern muss. Vielen Dank an alle Hörer, die sich beteiligt haben und natürlich insbesondere an meine Gäste, an Bettina Martin, Kultusministerin Mecklenburg-Vorpommern von der SPD, Michael Piazzolo, Kultusminister in Bayern, Freie Wähler, Robert Rau, Lehrer und Föderalismuskritiker ebenfalls und Jens Brandenburg, Sprecher für Studium und berufliche Bildung in der FDP. Ganz herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Und das war's von uns, von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Nachmittag.